Football O'Clock.
He's at the 30. He's at the 20. He won't give it up. Oh, my God. No! 2 seconds on the clock.
Football O'Clock.
Es ist Zeit. Es ist Zeit für American Football. Es ist Zeit für Playoff Football. Es ist Zeit für seine Expertisen, auf die ihr alle sicherlich schon die ganze Woche wartet. Es ist Zeit für Bernhard Zajkowicz. Es ist Zeit für Winter Day Football O'Clock. Und es freut mich einmal mehr, Bernhard, dass du dich jetzt in der Winter Day Leitung befindest und dass wir ein klein wenig über American Football sprechen werden.
Servus. Immer dieser 2 Minuten Hype-Up, dann weiß ich nie, was ich sagen soll.
Am besten gar nichts, denn wir starten so schnell wie noch nie in eine etwas andere Folge. Wir haben ein kleines Thema der Woche und dann sprechen wir über all das, was sich am vergangenen Playoff-Wochenende ereignet hat und sich kommendes Playoff-Wochenende ereignen wird. Deswegen ganz ohne Umschweife direkt zu unserem
Thema der Woche.
Die Feindspitze unter euch werden es vielleicht schon dem Cover entnommen haben. Es gibt große News aus dem Winter Day Football O'Clock Lager und welche, die wir beide selbst immer noch nicht so greifen können. Aber ja, wir sind in der Tat Super Bowl bound. Der Winter Day Football O'Clock Podcast, den zieht's Anfang Februar in Richtung New Orleans. Super Bowl 59, der dir bevorsteht, der mir bevorsteht. Und das Ganze hat eigentlich damit begonnen, dass wir gesagt haben, na weißt du was, versuchen wir doch mal uns akkreditieren zu lassen. Und das hat auch tatsächlich geklappt. Entweder einfach nur Glück des der Tüchtigen, das wäre jetzt die schöne Variante, oder Deppen. Glück, ich weiß nicht, ob man das so sagen darf, oder aber dieser Podcast ist tatsächlich auf der NFL-Landkarte angekommen, so oder so. Wir begreifen es als extreme Auszeichnung, dass wir vor Ort sein dürfen, dass wir Zugänge bekommen, die sich hunderttausende Fans sehnlichst wünschen würden, und begreifen es aber gleichzeitig auch als Aufgabe, hoffentlich guten Content zu liefern. An dieser Stelle bei Winter Day Football O'Clock, aber auch für andere Outlets. Als es dann tatsächlich soweit war und als wir Flüge, Unterkunft und alles, was dazugehört, dann final buchen konnten, was ist da so durch den Kopf gegangen? Wie war es für dich?
Ja, also ich glaube, du hast das ganz gut beschrieben. Also dieses, wir haben uns mal gedacht, dass, um zu schauen, ob wir Akkreditierungen bekommen. Als du das halt vorgeschlagen hast, war ich so, ja, lass es mal probieren. Aber in meinem Kopf war es mehr so, das passiert wahrscheinlich eh nicht, weil wir halt so ein, in meinem Kopf zumindest so ein kleiner Podcast aus Österreich sind, und warum sollten die dazu ja sagen? Aber ja, als du dann gemeint hast, hey, wir haben die bekommen, da war ich kurz so, oh, so ein bisschen...
Now it's getting serious.
Genau, da war ich so, oh, jetzt muss ich vielleicht doch fliegen. Und ja, jetzt als wir die Flüge gebucht haben und das Airbnb und alles, ist natürlich real, aber ich freue mich, um ehrlich zu sein. Also ich konnte ja die Super Bowl hier in Arizona miterleben vor 2 Jahren. Das war schon ein cooles Erlebnis für mich. Und jetzt auf der anderen Seite quasi... Also da war ich Fan irgendwie, weil wir waren ja selber nicht drinnen, und jetzt als Medium oder halt als Podcast, als News-Outlet mehr oder weniger dort zu sein, das wird sicher auch eine sehr coole Erfahrung, und ja, wäre auch sicher ganz lustig, wenn ich den einen oder anderen sehe, den ich kenne, und der dann so, weißt du, was machst du da, warum, warum bist du mit einem Podcast da, das wäre auf jeden Fall sehr funny. Deshalb ja, freue mich schon auf die Erfahrung, die wir da gemeinsam erleben können.
Es wird extrem cool werden in vielerlei Hinsicht, und freue dich wirklich auf das, was kommt, wenngleich die Super Bowl-Woche so anders ist wie alles, was es im normalen Rhythmus einer Saison auch gibt. Einerseits, weil sich alles, wirklich alles auf zwei Teams fokussiert, alles auf eine Stadt und weil die NFL auch eine Stadt komplett auf links dreht. Du hast das damals in Arizona beziehungsweise in Glendale sicher auch miterlebt, wie die Brandings und die Aktionen und die Events einfach alles geschrien hat, hier findet in wenigen Tagen das Spiel der Spiele im American Football statt. Ich durfte das selber zweimal erleben, einmal in Atlanta 2019 und dann ein Jahr später in Miami. Es ist unfassbar faszinierend, wie die NFL das anstellt, wie sie einen Hype um einen Spieltag und ein Spiel kreiert, das ja eigentlich schon zwei Wochen zu dem Zeitpunkt fast feststeht. Championship Game, dann wird eine Woche lang jedes nur erdenkliche Matchup seziert und dann geht's erst in die Super Bowl Week und dann beginnt erst dieser Hype Train. Wie war das damals für dich, zwar nicht als Berichterstatter und Medienvertreter, aber trotzdem, das vor der Haustüre in Arizona zwischen Chiefs und Eagles das selbst mitzuerleben?
Ja, also ich habe mir natürlich nicht den ganzen Tag ESPN, Sports Center und alles reingezogen, um diesen ganzen Hype da irgendwie mitzubekommen, aber ich war halt draußen auf den Straßen und das ist schon immens. Also ich glaube, irgendeine Uber-Fahrerin oder so hat mir das damals gesagt, um wie viel 100.000 Menschen Phoenix die Stadt gewachsen ist in diesem Zeitraum von einer Woche oder plus minus eine Woche vorne und hinten dran. Und das ist schon immens und das merkt man, egal wo man hingeht, egal ob man oben beim Stadion ist oder hier in Phoenix Umgebung, man merkt einfach, dass alle Geschäfte haben irgendwas mit Football und es gibt überall irgendwas zu tun für eben Football-Fans und es sind einfach sau viele Menschen auf der Straße, deshalb man merkt einfach, dass da mehr Leben dann irgendwie in der Stadt drin ist und dass alle halt irgendwie Teil davon sein wollen und Teil dabei haben, daran haben wollen und das ist auf jeden Fall ein cooles Gefühl und ja, also ich habe hier in Amerika noch nie so Public Viewing oder so gesehen, aber da an dem Tag dann gab es auf einmal überall Public Viewing, also außerhalb von den Pubs und den ganzen Sportlokalen natürlich, wo es normalerweise eh immer gibt, aber riesige Flatscreens in irgendwelchen Parks oder so, die normalerweise leer sind, weil hier keiner in Parks geht. Aber ja, das war auf jeden Fall sehr witzig mit anzusehen und bin gespannt, wie es dann quasi in New Orleans ist.
Und du hast schon viel vorweggenommen, was rundherum passiert und das wird gefühlt mit jeder Episode nur noch größer und noch spezieller und dann auch mit New Orleans und alles, was diese Stadt ausmacht und dem Ganzen drumherum, wird das sicherlich mächtig werden und hab das eben selber zweimal miterleben dürfen, diese Woche und diese Zugänge, die man bekommt, aber gleichzeitig auch, dass es einfach wahnsinnig viele Menschen gibt, die dort sind, weil sie eben dort sein können und möchte jetzt nicht das Wort in der medialen Branche zumindest des Event-Touristen oder der Event-Touristin bemühen, aber es gibt viele Menschen, die dort sind, um dort zu sein. Und wir wollen aber dort sein, um eure Super Bowl-Woche so informativ, so spannend wie möglich zu gestalten. Wir haben seit Beginn dieses Projekts ein Mantra und das nennt sich echte NFL Insights mit Niveau und Tiefgang und spätestens dann, wenn du irgendwelche chinesischen Medienvertreter siehst, die irgendwelche Fragen stellen, wo beim Fragenansatz der Protagonist schon mit den Augen zu rollen beginnt oder die dann irgendwelche, kannst du bitte das kurz in die Kamera Dinge den Spielern umhängen, dann weißt du, okay, es geht auch anders und man lernt wahnsinnig viel und man bekommt auch die Chance, wahnsinnig viel zu erfragen. Und da muss ich ganz ehrlich gestehen, freue ich mich jetzt schon drauf, dass du dann auch in die Rolle des Fragenstellers bisweilen wechseln wirst, dass du auch versuchen wirst, Wissen zu kreieren. Ich habe das in den Folgen bisher, die wir mit Gästen absolvieren durften, immer extrem cool gefunden, wenn du intersected hast, eingegriffen hast, Tyler Drake Fragen gestellt hast, Fragen gestellt hast, bei Greg Dortch auch Wissensdurst hattest und wenn man das jetzt irgendwie so vom geistigen Auge und Ohr zu Gemüte führe. Das könnte extrem cool werden, weil du eben auf Augenhöhe nicht nur was deine Größe anbelangt, sondern auch was das Inhaltliche anbelangt, mit den allermeisten agierst. Das wird schon mal extrem cool. Aber, und du kommst auch gleich wieder zu Wort, Berner, keine Frage, wir möchten an dieser Stelle euch da draußen bitten, uns vielleicht wissen zu lassen, was euch denn interessiert, was Fokuspunkte sind, was Deep Dives im Rahmen unserer Möglichkeiten und Zugänge sind, die ihr gerne angestellt hättet. Sind es Positionsgruppen, die euch interessieren? Sind es spezifische Matchups? Und wir werden sicher dann auch, wenn das Spiel der Spiele feststeht und wir wissen, welche beiden Teams aufeinandertreffen werden, diesen Aufruf nochmal starten. Aber wenn euch was interessiert, wenn ihr etwas genauer wissen möchtet, wenn ihr sagt, naja, wir möchten einfach so viele Interviews wie möglich von Spielern, die in diesem Spiel stehen werden, dann werden wir auch versuchen, das natürlich nach Möglichkeit zu liefern. Es ist für uns einmal Tabula Rasa. Was wir sagen können, ist, dass wir in der Super Bowl Woche an jedem Tag versuchen, eine Episode von Winter Day Football O'Clock zu liefern. Es wird auch im Nachgang zu Super Bowl 59 dann, so wie wir das vergangenes Jahr hatten, ein Roundup geben, wo wir auf Keyplays blicken, wo wir dann sicherlich auch mit Merchandise im Gepäck versuchen werden, das ein oder andere an die Hörerinnen und Hörer zu bringen. Und würde, weil wir das Stichwort Merchandise schon hatten, auch sagen, all diejenigen oder unter all denjenigen, die uns jetzt Input schicken, die Wünsche formulieren, was sie gerne hätten, werden wir ein Super Bowl 59 T-Shirt verlosen. Das gibt's noch nicht, weil wir noch nicht vor Ort waren und noch nicht kaufen konnten. Aber schickt uns eure Wünsche, eure Bedürfnisse, eure Dinge, die ihr gerne mal behandelt haben würdet, und wir versuchen entsprechend zu liefern. Wenn du das jetzt auf die Berichterstatterseite überführst und dir so vorstellst, wie das sein könnte, worauf gibt es was, auf das du dich am meisten freust, oder lässt du es einfach auf dich zukommen?
Also ich glaube, generell bin ich eigentlich eher ein Mensch, der Sachen auf sich zukommen lässt, aber wir haben natürlich jetzt schon öfter und viel drüber geredet, wie das so ist, und weil du hast das ja schon ein paar Mal erlebt, und so wie sich's angehört hat, ist halt, worauf ich mich am meisten freue, ist, dass man mit jedem reden kann. Also jetzt nicht, ich freue mich jetzt nicht zwingend auf das Interview mit, weiß ich nicht, dem Star Quarterback, welcher es dann auch immer ist, sondern vielleicht eben mit dem Backup Tight End oder mit dem Backup Linebacker, der nur eine Special Team Rolle hat. Aber vielleicht muss er starten, weil sich der Starter im Spiel dann verletzt. Und sowas finde ich sehr interessant, und eben man hat die Möglichkeit, mit jedem in diesem Team zu reden, und genau, da freue ich mich schon drauf, und weiß nicht, einfach verschiedene Insights zu sehen und ja, auch die nicht so famous Rollen oder nicht so populären Rollen irgendwie darzustellen. Ich glaube, das ist mir ein Anliegen, und ich glaube, das könnte auch sehr interessant sein, und ja, vielleicht kriegt man da auch ein bisschen mehr raus, als wie wenn man, weiß ich nicht, jetzt Patrick Mahomes zum 40. Mal in einer Stunde fragt, weiß ich nicht, was er gegen die Coverage von dem Gegner denn vorhat, und er dann sagt, ja, wir haben uns gut vorbereitet und wir schauen einfach, dass wir gut exekutieren, und dann hat man nichts daraus, deshalb. Ja, also ich freue mich, glaube ich, mehr über diese auch kleinen Rollen und ja, weiß ich nicht, einfach dieses, man ist ja eine Woche dann irgendwie immer wieder mit denen in Touch, und vielleicht entwickelt sich da auch irgendwie eine Spur von Fragen, okay, gestern hat man denen das gefragt, aber jetzt ist irgendwas passiert im Training, jetzt ist auf einmal der Backup-Linebacker doch der Starting-Linebacker, weil sich im Training mehr verletzt hat, und weißt du, wir haben gestern drüber geredet, wie fühlst du dich jetzt oder so. Ich glaube, so in die Richtung stelle ich mir das persönlich vor und freue ich mich drauf.
Und das Coole daran ist, jeder einzelne Spieler kann dann am Super Bowl Sonntag auch den Unterschied machen. Und wenn man das mal erlebt hat, wie dann bei diesen Media Availabilities, wie es im NFL Englisch heißt, die Starspieler alle so in der Booth sitzen und sich bei den Quarterbacks dann auch reihenweise Kamerateams drumherum bilden. Bei Tom Brady damals in Atlanta war es so, dass, ich glaube, es war wirklich three rows deep, Kameratürme und dergleichen. Du konntest nicht durchkommen, wenn du schon nicht irgendwie eine Stunde vorher dort warst und wirklich dir den Platz in Reihe 1 gesichert hast. Und nebenan sind die ganzen anderen, in Anführungszeichen, Spieler, die vielleicht eben nicht so wichtig sind, und mit denen kannst du dann teilweise auch Gespräche führen. Und wer hätte sich beispielsweise ein paar Tage vor der Super Bowl damals zwischen New England und Seattle gedacht, dass ein gewisser Malcolm Butler diesem Spiel den Stempel aufdrücken wird? Der war, bin ich mir sicher, all die Tage vorher für alle zu treffen, zu sprechen und nach der Super Bowl dann natürlich der viel umjubelte Held. Und so kann es dann eben auch gehen. Und bin da komplett bei dir und habe das die beiden Male auch durchaus vorexerzieren dürfen, so hoffe ich, dass gerade in auch den kleineren, auch da wieder die Anführungszeichen, Rollen und den nicht ganz so prominenten Spielern viel, viel mehr Substanz drinnen liegt, als bei denjenigen, die eh permanent ein Mikro vor der Nase haben, wo manche Medienvertreterinnen und Vertreter wahrscheinlich auch nur auf einen verbalen Fehltritt lauern, um dann neuen Content zu kreieren. Ah, hast du gehört, Travis Kelce hat das gesagt und oh, Riesenskandal, Lamar Jackson.
Ich wollte sagen, die sind vielleicht auch einfach schon viel besser trainiert oder viel mehr in Routine mit den Medien zu reden, als, weiß ich nicht, dann ein Practice-Roster-Spieler oder ein Rookie, der halt noch nicht so eine Starting-Rolle hat. Das vielleicht sind die auch einfach ehrlicher und ja, voll, so wie du sagst.
Wir lieben Titans, wir lieben Spezialisten. Ich glaube, das durften wir auch im Rahmen dieser Staffel von Winter Day Football O'Clock gemeinhin bekannt machen. Deswegen wird uns das auch für Super Bowl 59 und die Art und Weise unserer Berichterstattung sicher verfolgen. Wir wiederholen es noch einmal. Der kurze Vorschlag, Input einer Coverage, die uns erreicht, entweder über footballoclock101@gmail.com oder über unsere Social Media Kanäle, den werden wir mit einem Super Bowl T-Shirt belohnen. Und nachdem wir für das ganze Projekt natürlich auch in eine gewisse finanzielle Vorleistung gegangen sind, und ja, Spoiler Alert, Super Bowl Trips, auch wenn sie schön sind, sind natürlich nicht billig, was Flüge, Unterkunft und dergleichen anbelangt. Wir haben tolle Partner, wir haben tolle Unterstützer, aber unser erklärtes Ziel war, mit einer schwarzen Null auszusteigen. Ob das Erlebnis, ob des Privilegs, vor Ort sein zu dürfen. Und da sind wir noch nicht ganz. Und das soll jetzt keine Bittstellerei sein, sondern einfach stating the facts. Falls jemand diese Art und Weise der Berichterstattung von uns auch unterstützen möchte, und da zählt wirklich alles und zahlt auch wirklich alles ein, der kann das gerne tun. Es gibt einen kleinen PayPal-Link in den Shownotes dieses Podcasts. Wer den betätigen möchte, um Bernhard Seikowitz und mir ein klein wenig Reisegeld zukommen zu lassen. Es ist in jedem Fall gut angelegt. Wir werden versuchen, uns so gut es geht vom Gros der Masse, was zumindest die Berichterstattung in deutschsprachigen Räumen anbelangt, ein klein wenig abzuheben. Das hat in den vergangenen Jahren, zumindest wenn ich das machen durfte, hoffentlich ganz gut funktioniert. Wer sagt, na, dem Pfanner, dem gebe ich nichts, auch gut, dann wenigstens dem guten Bernhard oder dergleichen. Na, soll, wie gesagt, kein Bittstellertum sein, aber die schwarze Null, da sind wir noch nicht ganz, die hoffen wir im Zuge der nächsten Tage und Wochen dann zu erreichen, und dann fährt man natürlich noch viel freudiger und mit noch mehr Arbeitselan nach Louisiana. Gibt es noch irgendwas, das dem Ganzen hinzuzufügen ist, außer dass wir wahnsinnig viel Bock auf das Spiel und vor allem die Woche davor haben?
Nö.
Dann konzentrieren wir uns jetzt auf die Mannschaften, die sich noch auf der Road to New Orleans befinden, und konzentrieren uns auch aber auf die Spiele, die hinter uns liegen, nämlich die 6 Partien am Wildcard Weekend. Wir sprechen über all das und noch viel mehr in unserer Rubrik
rund um die NFL.
Treue Hörerinnen und Hörer wissen das seit vergangener Woche, dass wir die Struktur unseres Podcasts ein klein wenig ändern werden. Jetzt in der Postseason, bisher ging es immer zuerst um die Arizona Cardinals, dein Team, dem du in der Offseason auch weiterhin erhalten bleiben wirst, weil du bereits mit Futures Vertrag ausgezeichnet worden bist. Es ging dann im Teil 2 immer spezifisch um ein Thema der Woche, und es ging dann in Teil 3 um alles, was uns sonst noch so in der NFL aufgefallen ist. Dieses Mal eben impromäßig fast. Thema der Woche: Super Bowl Bound. Das haben wir abgehakt. Jetzt geht's um die Spiele, die sich am Wochenende ereignet, zugetragen haben. Und wir sprechen auch über die bevorstehenden Divisional Playoffs und ein klein wenig das, was sich Trainer bzw. Markt dann schon getan hat, was die Head Coaches anbelangt. Erst einmal Wildcard Weekend. Wie wurde das im Hause Seikowitz verfolgt?
Mal da, mal dort. Also wir waren übers Wochenende nicht in Phoenix. Wir sind ein bisschen herumgetrippt und haben aber trotzdem Zeit gefunden. Also entweder waren wir im Auto und haben nebenher das Spiel laufen gehabt oder wir waren gerade beim Abendessen oder was auch immer. Also es ist ja meistens recht schwer, ein Restaurant zu finden, wo dann kein Fernseher mit Football drinnen ist. Deshalb also entweder während dem Abendessen oder im Auto haben wir das mitverfolgt und ja, deshalb manche Spiele genauer gesehen und manche Spiele mehr so mit einem Ohr mitverfolgt.
Dann lass uns auf diese 6 Partien eingehen und vielleicht auch immer ein klein wenig aus der Vogelperspektive, was so überbleiben wird, was so die Conclusio ist und erwische mich da immer selber dabei, vor allem seit das Playoff-Feld auf 7 Teams pro Conference erweitert worden ist, dass die Wildcard-Runde öfter als nicht extrem unspektakulär ist und wahrscheinlich die meisten auch erwartbaren Ergebnisse liefert. Ehrlicherweise war nur eines der Spiele dieser 6 für mich eines, wo ich gesagt habe, ja, das ist ein richtig cooles Footballspiel. Und die anderen dann doch eher die Doozies. Beginnen wir mal in der AFC, beginnen wir mit dem Auftakt ins Wildcard-Wochenende, beginnen wir mit den Chargers at Texans. Die Chargers waren großer Favorit bei den Buchmacherinnen und Buchmachern, glaube mit über 3 Punkten. Und geworden ist es dann letztlich ein 20-Punkte-Vorsprung der Houston Texans. Was wird von dieser Partie überbleiben? Woran wird man sich erinnern?
So leid mir das auch tut zu sagen, aber ich glaube, die Performance von Justin Herbert, der hat die Saison über eigentlich wirklich gut gespielt, hat auf den Ball drauf aufgepasst. Oder lassen wir es positiv machen, die Defense von den Texans wird überbleiben, sagen wir so. Weil Herbert hatte im ganzen Jahr 3 Interceptions, in dem Spiel hatte er 3. Deshalb er hat quasi seine Interceptions gedoppelt in dem einen Spiel, was irgendwie am meisten zählt von der ganzen Saison für die. Deshalb, ja, ich meine, ich habe auch erwartet, dass die Chargers besser spielen werden. Ich hab schon gedacht, dass es ein enges Spiel sein wird, aber ich habe nicht das erwartet. Also die Chargers bei den ersten 2 Possessions gescored, zwar nur mit einem Field Goal, aber haben gescored und aber als die Texans dann angefangen haben zu rollen, dann hatten sie Probleme, sie aufzuhalten, plus die Turnovers helfen halt auch nicht. Und ja, ich glaube, was man gesehen hat bei den Texans, dass das wirklich eine solide, also sie haben über die Saison immer wieder mal wirklich gute Spiele als Offense gehabt und dann auch wieder mal wirklich schlechte. Und ich glaube, dieses Spiel war eins, wo sie solide gespielt haben. CJ Stroud ist für 283 Yards geworfen und einen Touchdown. Joe Mixon ist über 100 Yards gelaufen. Also ich glaube, das war overall eine sehr solide Performance von der Offense. Und wenn man 3 Turnovers dann in der Defense macht, dann ist es meistens ein Win.
Und bin gespannt, ob die Texans das auch aufrecht erhalten können, was die Exzellenz in der Defensive anbelangt, geht natürlich gegen niemand geringeren als die Kansas City Chiefs dann zum Auftakt der Divisional Playoffs. Das 2. Spiel am Samstag in Europa von Samstag auf Sonntagnacht der Wildcard Playoffs, das war Steelers gegen Ravens, eine ähnlich eindeutige Angelegenheit. Und dieser Tage hat sich, glaube ich, jeder Podcast vorgenommen gehabt, so mal zu diskutieren, wie und ob die Steelers überhaupt aus diesem Trott rauskommen, in der Regular Season dann irgendwie in die Playoffs zu kommen, keine Losing Season zu haben, damit die Streak von Tomlin noch weitergeht, um dann aber in den Playoffs oft auf verlorenen Posten zu stehen und wie man vielleicht auch diesen Groundhog Day oder dieses Groundhog Year wenn man so will, diesen Break the Cycle, das Ganze durchbrechen kann. Ist das das, was von der Partie überbleibt, oder ist es diese Kombi, vor der sich die komplette AFC fürchten muss, Jackson, Henry oder was ganz anderes?
Ich glaube, es ist eher die Kombi, die die Ravens da haben. Also es ist einfach egal, wer da gegenüber gestanden wäre oder gegenüberstehen wird, wird eine schwere Partie haben, die Offense quasi zu stoppen oder zu verlangsamen von den Ravens. Außer die zwei haben einen komplett katastrophalen Tag. Deshalb, ich habe auch schon auf Social Media gesehen, ob das jetzt die letzte Saison von Tomlin sein sollte oder ob das die letzte war. Und ich weiß nicht, also das fände ich einen schlechten Move, einfach nur um neuen Wind reinzubringen. Einen winning Head Coach seit Decades rauszuschmeißen, einfach nur um neuen Wind reinzubringen, fände ich irgendwie blöd. Ich meine, man kann natürlich schauen, dass man vielleicht diesen einen Franchise-Player, den man eben auf Quarterback braucht oder so, dass man den halt findet oder versucht als Free Agent zu signen oder was auch immer. Vielleicht sogar einen Sam Darnold, ich weiß nicht. Aber ja, also ich glaube nicht, dass Tomlin das Problem ist. Ich glaube eher, dass der den Credit verdient hat dafür, dass sie überhaupt noch im Playoff gelandet sind, so wie die Saison begonnen hat für sie und generell so wie die Saison gegangen ist. Natürlich Credit auch an die Spieler, aber er ist irgendwie so, dass die eine Konstante quasi über die Jahre. Deshalb ja, ich glaube, es war einfach zu viel, die Ravens Offense für die Steelers. Und ja, ich habe gedacht, es gibt eine ganz kleine Chance, wenn die Defense der Steelers wirklich ihr bestes Spiel hat, aber hatten sie nicht. Und ja, ich meine, sind für 300 Yards gelaufen, die Ravens, und am Ende des Tages, wenn man für 300 Yards rennt, langes, schweres Spiel für jede Defense. Und ja.
Und es war auch spannend, dass die AFC alle ihre Spiele schon absolviert hatte, bevor es dann überhaupt in die NFC ging, weil eben das erste Sonntagsspiel Broncos at Bills war, und da ist mit Lamar Jackson oder neben Lamar Jackson der andere heiße MVP-Kandidat mit Josh Allen im Einsatz gewesen und die Partie denkbar ungünstig begonnen für die Bills. Was hast du nach dem 7-0 der Broncos, dem tiefen Pass von Nix auf Franklin, gedacht, und was war dann am Ende so das Resümee, das Fazit dieser Partie für dich?
Ja, ich meine, ich habe mich ja weit aus dem Fenster gelehnt letzte Woche, als ich gemeint habe, dass das vielleicht ein Spiel wird, was interessant sein könnte, eben wegen Bo Nix und Josh Allen, weil ich finde, dass die ein bisschen similar sind, so in wie sie halt spielen. Und ja, da habe ich mir kurz gedacht, oh, vielleicht habe ich da einen super guten Call gemacht. Aber man hat dann recht schnell gesehen, dass ähnlich wie im Spiel davor Ravens Steelers, dass die Bills einfach too much to handle für die Broncos sind. Auch hier dachte ich, dass die Broncos Defense vielleicht mehr mithalten kann, als sie es dann schlussendlich getan haben. Ich meine, die Bills haben jedes Mal gescored, außer bei einer Possession, glaube ich, oder irgendwie so. Also die haben sie wirklich nicht aufhalten können den ganzen Tag, und bis auf den einen Drive am Anfang war eben auch nicht viel von der Offense von den Broncos da. Deshalb, ja, too much to handle für die Broncos. Und ja, ist halt Josh Allen am Ende des Tages und die Bills, deshalb, ja.
Und dann ging's in die NFC und dann ging's nach Philadelphia, wo die Eagles sich letztlich gegen die Packers durchsetzen konnten, 22-10, kein schönes Spiel, das auch ganz ungewöhnlich begonnen hatte mit dem Kickoff-Return, der dann gleich verloren geht. Die Video-Review und warum das dann auch Eagles-Ball war, erschließt sich mir vielleicht immer noch nicht zu 100%, aber das ist dann Judgment und Refs und dergleichen, ist so wie es ist. Die Partie war keine schöne. Was bleibt über? Packers at Eagles.
Dominanter Saquon Barkley, glaube ich. Hurts war wieder zurück, aber am Ende des Tages 119 Yards bei 23 Carries. Also, so, aber auch Josh Jacobs, also keine Ahnung, das ganze Spiel war irgendwie so getragen von den Running Backs, ist mir vorgekommen über die meiste Zeit des Spiels. Jacobs, habe ich da eine Stat gelesen, dass er die second most missed tackles von der ganzen League als Runner in der Regular Season hatte oder kreiert hat quasi. Das heißt, unglaublich schwer, und das hat man auch in dem Spiel gesehen, unglaublich schwer zu tackeln, der Typ, und ja, hat quasi alles gegeben, aber war dann nicht genug am Ende des Tages.
Nicht genug war es auch am Ende des Tages für die Tampa Bay Buccaneers. Unfassbares Spiel, dass sich das Sunday Night zugetragen hat zwischen Commanders und Bucks, und der Spieler, über den natürlich alle sprechen und der auch schon von Dan Campbell in den Fokus genommen worden ist, weil es eben zum Matchup mit den Detroit Lions kommt, den er denn als Threat bezeichnet und, glaube, mehrfach das Wort Dangerous verwendet. Das ist natürlich Jaden Daniels. Und dieser Drive am Ende und die Plays, die er gemacht hat, und den fehlerfreien Football, den er spielt. Und das Spannende ist ja auch, diesen Jaden Daniels, den hast du an der Seitenlinie bei den Arizona Cardinals dieses Jahr schon zu sehen bekommen. Das war früh in der Saison. Wir springen da zurück in Spielwoche 4. Eine Partie, die Cardinals aus ihrer Sicht 14-42 verloren hatten. Jaden Daniels, der da nur 4 Incompletions in der Partie hatte, knapp 50 Rushing Yards und einen Touchdown am Boden und durch die Luft, also der da schon sehr, sehr viel richtig gemacht hat. Jetzt, 4 Monate später oder 3,5 Monate später, siehst du ihn so in einer Playoff-Partie performen. Gibt es irgendwas anderes außer Jaden Daniels, das von dieser Partie überbleiben wird?
Ja, dass Baker Mayfield Wagner getruckt hat, das war auch sehr geil. Ich weiß nicht, also Baker Mayfield ist schon so einer der Lieblings-Quarterbacks zum Zuschauen für mich, aber er ist einfach der Unterschied zu ihm und Daniels, obwohl er ein Rookie ist, der ist so poised einfach und kein Moment scheint irgendwie zu groß für ihn. Ich kann mich erinnern, irgendwie 2 Minuten zu spielen oder irgendwas und sie haben unbedingt dann First Down gebraucht oder mussten das Third Down converten oder vielleicht war es sogar 4. Versuch. Und er grinst und redet mit den D-Linern von den Bucks und also es hat halt einfach nicht so gewirkt, als wäre er jetzt gestresst oder was, oder würde sich denken, wenn wir das nicht kriegen, vielleicht ist die ganze Saison vorbei, sondern der spielt einfach so locker leicht und trotzdem ist aber nicht careless mit dem Ball oder so, sondern er spielt sehr diszipliniert, aber trotzdem spielt er so, als hätte er kaum Gewicht auf seinen Schultern, was natürlich optimal ist, aber was auch sehr, sehr selten ist für so junge Spieler, weil so junge Spieler oft sind dann sehr verkrampft und ja, keine Fehler machen und alles, obwohl sie all das haben, was sie brauchen, um successful zu sein, aber das braucht meistens ein bisschen, bis man das realisiert als Spieler, und bei ihm ist das halt irgendwie gar nicht so, und dieser Sprung war sehr seamless und ich meine, die Offense liegt ihm anscheinend sehr, er läuft mit dem Ball gut, auch ganz am Ende des Spiels hätten die den quasi stoppen, sie haben so eine Read-Option gespielt, um eben dieses First Down zu bekommen, worüber ich gerade geredet habe, und ein Interior D-Line hat den 4 Yards im Backfield quasi schon gehabt und er hat aber einfach einen Move gemacht, ist um ihn herumgelaufen und der D-Line hat nur sein Towel gehabt und hat ihn aber nicht tackeln können. Und dann war First Down und Game Over quasi. Deshalb, ja, der hat auf jeden Fall ein super gutes Spiel gespielt, aber allem in allem war es ein sehr ausgewogenes Spiel und ich glaube, die Bucks hätten das auch machen können am Ende des Tages. Es war dann der eine Fumble von Baker Mayfield oder bei diesem Handoff Exchange, wie auch immer. Das war auf jeden Fall sehr bitter und nachdem die Defense die, glaube ich, einmal gestoppt haben beim 4. Versuch, die Commanders auf der Bucks 5-Yard-Linie oder so, also richtig guter Stance von der Defense und dann kam halt dieser Fumble. Deshalb, also sie hatten es auf jeden Fall in der Hand, das Spiel zu gewinnen, aber haben den Sack nicht zudrehen können und die Commanders waren da einfach abgebrühter und vor allem Jaden Daniels war abgebrühter und ja, bin gespannt, wie die das noch weiter tragen können. Aber ich glaube, vor allem für so einen jungen Spieler wie ihn, jede Woche, die sie jetzt noch weitergehen, ist einfach Erfahrung, die er sammelt. Und für die Zukunft, weil der wird sicher eine lange Karriere haben und alles, was er jetzt an Erfahrung sammelt, ist gute Erfahrung.
Und was für ein Matchup? Washington gegen Detroit. Einmal mit der Zunge schnalzen. Und Nachsatz noch zu Baker Mayfield. Er hat sich einen NFL-Rekord geholt, nämlich das höchste Passer-Rating in einem Playoff-Losing-Effort. Der hatte 15 von 18 für 185, zwei Touchdowns. Und das ergibt dann ein Rating von 146,5. Das perfekte ist bei 158,3. Nicht unbedingt der Rekord, den man haben möchte, aber das zeigt schon auch, dass es nicht unbedingt an Baker Mayfield gelegen ist, dass die Bucks diese Partie nicht gewinnen konnten. Eine Partie in der Wildcard-Runde bleibt noch, über die wir sprechen wollen. Das ist jene, die kurioserweise und leider auch in Phoenix ausgetragen worden ist, beziehungsweise in Glendale im State Farm Stadium, jene zwischen den LA Rams und den Minnesota Vikings, die üblen Waldbrände in der LA Area haben das vonnöten gemacht. Da ist dieser Tage auf The Athletic ein toller Artikel erschienen, wie die NFL für jedes Spiel letztlich einen Plan B hat und diese dann eben auch aktiviert werden und dass der Plan B für ein Rams-Spiel oder ein Spiel, das im SoFi Stadium ausgetragen wird, eben immer schon Glendale war, was dazu geführt hat, diese Entscheidung dann letztlich auch zu treffen, was das mit Logistik und dergleichen zu tun hat. Und da hat auch Michael Bidwell, der Cardinals-Besitzer, unfassbar tolle Arbeit geleistet, hat zwei Boeing 747 oder 777 geschickt, um Teamstaff und Rams Menschen nach Glendale zu bringen. Es ist wirklich der rote Teppich für die Rams-Organisation ausgerollt worden. Wie viel von dem Ganzen hast du als Cardinals-Spieler, der natürlich schon in der Offseason ist, dann mitbekommen, was da für Aufwand betrieben worden ist, um dieses Playoff-Spiel zu hosten?
Ich meine, bis darauf, dass man, was man gehört hat in Social Media und all das eigentlich nicht viel. Also uns wurde nur gesagt, dass wir halt am Wochenende, also ich glaube ab Freitag oder so, waren sie dann eben hier, wurden wir halt darum gebeten, die Facility nicht zu verwenden. Aber ich glaube, bis auf die verletzten Leute sind da momentan eh relativ wenige Leute in der Facility. Deshalb, glaube ich, war auch das kein großes Problem. Und also ich habe mitbekommen, wie viel Farbe da nicht gekauft wurde, weil sie anscheinend das Trainingsgelände auch bestmöglich in Rams-Colors und so gestalten wollten. Und ja, also ist auf jeden Fall schön, dass man sieht, dass die Leute da irgendwie zusammenhalten, vor allem auch oben am höchsten Level, wo es meistens eigentlich nur ums Geld geht. Dass auch da so menschliche Gesten quasi passieren. Deshalb ja, fand ich sehr schön. Und aber auf der anderen Seite, glaube ich, hätten die das genauso für uns gemacht. Deshalb ist einfach cool zu sehen gewesen.
Jetzt werde ich das nicht oft tun, aber in diesem spezifischen Fall muss ich aus unserer SMS-Konversation oder aus unserem SMS-WhatsApp-Thread was direkt zitieren. Wir schreiben dann doch relativ häufig und viel hin und her und das sind dann auch häufig Beobachtungen zu Spielen oder Entwicklungen, Trades oder dergleichen. Und nach dem Spiel Vikings at Rams in Glendale schreibst du mir, und ich zitiere direkt, wenn die Rams die Super Bowl gewinnen, ist Sean McVay best ever. Zitat Ende. Was hat dich zu dieser Nachricht veranlasst?
Ja, ich weiß nicht. Also irgendwie so wie die Saison von den Rams geht, wie sie den Start hatten, sind nicht gut gestartet, waren Letzter in unserer 1-4. Division. Ja, genau. Wurden von uns weggeschnalzt in der zweiten, dritten Woche irgendwie so mit 30 plus. Und dass die jetzt quasi da hinkommen und die Vikings weiß nicht, wann die ganze Saison irgendwie so ein Mysterium, aber die haben halt Spiele gewonnen und haben Spiele auch dominant gewonnen und dass Sean McVay einfach das Team so besser gemacht hat im Laufe der Saison und die nicht einfach den Kopf in den Sand gesteckt haben oder was auch immer, sondern die sind einfach konstant besser geworden. Natürlich sind dann Verletzungen auch wieder zurückgekommen und so, aber ja, die sind einfach konstant besser geworden und haben jetzt die Underdog-Rolle quasi gehabt, so wie in dem Jahr, als sie die Super Bowl gewonnen haben, vor 4 Jahren jetzt. Da sind sie auch gerade noch so reingerutscht in die Wildcard, haben uns geschlagen und sind dann weiter und haben die Super Bowl gewonnen. Und jetzt fühlt sich sehr ähnlich an, wo sie quasi so reinrutschen. Und ja, ich glaube, da ist einfach sehr viel Props an Sean McVay zu geben, weil er quasi dafür verantwortlich ist, ob das Team gut oder schlecht ist. Und wenn das Team schlecht startet, aber dann gut finisht und besser wird im Laufe der Saison, denke ich, dass man ihm das auf jeden Fall zu einem Teil zuzuschreiben hat. Und das hat mich dazu veranlasst, das zu schreiben in dem Moment.
Sean McVay wird in 9 Tagen 39. Könnte sich zum 2. Mal als Coach in seinen 30ern eine Lombardi holen. Das wäre dann schon unfassbar gut. Die Vikings werden sich wahrscheinlich den allerwertesten Wund ärgern, weil wenn es keine Detroit Lions und keine LA Rams gäbe, dann wären die Vikings in dieser Saison tatsächlich 14-0. Dadurch, dass es diese beiden Teams gibt, gehen die aber in die Offseason und fürchte auch, dass die Partie gegen die Rams für viele so eine Bestätigung war, ach, okay, da ist er wieder. Dieser Sam Darnold. Wenn du jetzt Strippenzieher in der Vikings-Organisation wärst, weißt, dass man eigentlich die Franchise schon darauf ausgerichtet hatte, dass JJ McCarthy the Reigns quasi übernehmen wird, der verletzt sich dann in der Preseason, wird operiert, muss die Saison aussetzen und dann spielt Sam Darnold das, was er eben auch gespielt hat. Wie würdest du versuchen, eine Quarterback-Entscheidung für diese Organisation zu treffen?
Ja, ich finde das immer sehr schwer, diese ja irgendwo auch politischen Entscheidungen dann, wenn man eben jemanden hochdraftet und dann auch die ganzen Erwartungen quasi mit ihm mitdraftet, die der Owner dann und die der GM und alle quasi an diesen Quarterback heften oder in dem Fall halt ein Quarterback. Ja, finde ich immer sehr schwer, sehr delikates Thema, vor allem wenn dann der Typ, der eigentlich nicht am Team bleiben sollte oder der so der Übergangs-Quarterback hätte sein sollen, wo man sagt, okay, wenn er 4 Spiele verliert oder so, dann gib halt den anderen rein. Ist dann irgendwie eine schwere Situation, aber am Ende des Tages, ich meine, Aaron Rodgers ist auch Jahre hinter Brett Favre gesessen. Natürlich, Brett Favre war etablierter Quarterback und all das, aber ist auch Jahre hinter ihm gesessen und das hat ihm nicht geschadet, sondern ich glaube, das hat ihn zu einem besseren Spieler, besseren Quarterback im Endeffekt gemacht. Deshalb, ich glaube, es wäre nicht der Weltuntergang, wenn man den nochmal unterschreibt. Natürlich ist jetzt die Frage, wie billig wird Sam Darnold jetzt noch sein nach der Saison? Aber ja, das spielt halt alles damit rein. Ich persönlich würde natürlich versuchen, Sam Darnold zu signen und würde mir denken, okay, wenn der Preis nicht crazy ist, dann würde ich den signen. Aber ich glaube nicht, dass Sam Darnold das jetzt machen wird. Also der wird wahrscheinlich schauen, dass er irgendwann einen 4- oder 3- bis 5 Jahresvertrag bekommt und sehr viel Millionen Dollar. Und das kannst du, glaube ich, nicht machen, wenn du die Vikings bist, außer du tradest deinen Quarterback, den du gerade gedraftet hast, irgendwie weg oder so, weil sonst ist das natürlich schwer vertretbar und wäre wahrscheinlich auch nicht gut für die Teamchemie. Deshalb wäre verzwickte Lage, aber ja, bin gespannt, was da passiert.
Und gewöhne dich schon mal dran, du bist jetzt Berichterstatter, Super Bowl Berichterstatter. Dementsprechend wirst du jetzt immer zu allem eine ganz klare Meinung haben müssen. Oder wie das bei manchen Experten der Fall ist, auch gerne situationselastisch mehrere Meinungen und dann einfach hoffen, dass eine entsprechend picken bleibt. Deswegen würde mich deine Meinung aktuell zum Coaching-Cycle klein wenig interessieren, nachdem es den ersten Hire gab und dann auch noch einen Fire, wenn man so will, mit dem man so nicht gerechnet hat. Mike Vrabel, offiziell Head Coach der New England Patriots. Mike McCarthy, spät aber doch, ist aus der Dallas Cowboys Organisation rausgesickert, dass er oder sein Vertrag nicht verlängert werden wird. Offenbar konnte man sich auf Vertragslänge nicht einigen zwischen Ownership und ihm. Irgendwas, das für dich da überraschend ist? Irgendwas, das da für dich heraussticht oder Business as usual?
Nein. Ich meine, es ist immer schwer zu sagen, aber du hast auf jeden Fall Rabel gecallt, als wir drüber geredet haben, wer der Erste sein wird, der unter Vertrag genommen wird.
Sein sollte war so die Prämisse, ja. Sein wird ist dann natürlich auch wieder Dumb Luck.
Ach komm, du hast es gecallt. ja, weiß nicht, also das ist mehr so deine Sparte irgendwie, aber ich habe letztens Deion Sanders wieder gesehen auf Social Media und dachte ich mir, weil der ist jetzt, glaube ich, auch irgendwie nicht mehr unter Vertrag oder so, oder in Vertragsverhandlungen mit Colorado, und deshalb, ja, das fände ich eigentlich sehr, sehr erfrischend, um ehrlich zu sein, so einen Coaching-Stil in der NFL zu haben, weil in der NFL hat man gefühlt immer so uptight Head-Coaches, die werden zwar immer jünger jetzt die letzten Jahre und so, also da ist ein bisschen so ein Change drinnen, eben zu diesen jungen, dynamischen Head-Coaches, aber sind trotzdem alle ein bisschen so uptight, und irgendwie Deion Sanders, der sagt, was er will, und ist einfach sehr offen. Und ich glaube, das wäre auf jeden Fall sehr erfrischend. Ich weiß nicht, wie das funktionieren würde oder ob es funktionieren würde, besser als wie mit Coaches, die man jetzt hat. Aber ja, wäre sicher ein guter Fit für so manchen Verein.
Und da wird sich die nächsten Tage und Wochen noch extrem viel tun, und vielleicht beschäftigt uns das Thema dann auch in New Orleans bei Super Bowl 59, was uns kommende Woche beschäftigen wird, sind die Divisional Playoffs. Der Titel ist komisch, weil es eigentlich nichts mit der Division an sich zu tun hat, eher mit den besten Teams einer jeden Conference, die jetzt auch einsteigen. So oder so, Divisional Playoffs heißt es, und es gibt 4 Spiele, und dieses Wochenende mit diesen 4 Spielen ist für mich das coolste Football-Wochenende des gesamten Jahres. Ja, die Championship Games sind auch cool, aber du hast eben 2 Tage, du hast die 8 besten Teams. Und mit den hochwertigsten Football, und wahrscheinlich werden wir jetzt Lügen gestraft, und es gibt Blowout und Blowout und Blowout, aber mit den hochwertigsten und relevantesten Football der Saison, und die Matchups sind eigentlich allesamt grandios. Vielleicht das allererste nicht ganz so sexy wie der Rest, aber es sind Texans at Chiefs, und dann die zweite Partie am Samstag, die Commanders bei den Lions. Dann beginnt das Sonntag um 21 Uhr europäischer Zeit mit den Eagles, die die Rams hosten, und endet mit dem Duell der 2 MVP-Kandidaten mit den Ravens, die nach Buffalo müssen. Da ist so unfassbar viel drinnen, und werde auch gleich mal dann zu den wichtigsten Storylines dieser Partien kommen. Das Wichtigste vorweg, alle Spiele könnt ihr auf RTL, DAZN oder im Game Pass schauen. Wichtig, wie immer, Hauptsache, dass ihr schaut, egal wo, aber es ist die coolste Zeit und das beste Wochenende im Football zu schauen. Und dann zweitens wollen wir natürlich auch deine Einschätzung hören. Divisionals, coolstes Football-Wochenende des Jahres, oder bist du dann doch ein Sucker für das Endspiel oder die Championship Games oder Playoff-Auftakt oder Week One? Was ist die coolste Football-Woche?
Ja, ich meine, im Endeffekt geht natürlich nichts über das Finale dann selber, aber die ganze Playoff Serie finde ich eigentlich sehr geil, und auch jetzt die erste Woche mit den Wildcard Games finde ich, um ehrlich zu sein, schon sehr, sehr interessant, weil da sieht man dann entweder in Teams so ein bisschen einen Switch, wo man sieht, okay, die wissen einfach, dass jetzt jede Woche vorbei sein kann. Natürlich, wenn es einfach ein sehr entschiedenes Spiel ist, dann nicht so sehr. Aber zum Beispiel eben in Commanders und Bucks, da waren so Situationen drinnen, wo man sagen konnte, okay, die Commanders waren einfach abgebrühter und haben einfach in den wichtigen Situationen keine Fehler gemacht. Und deshalb finde ich eigentlich jedes K.O.-Spiel finde ich sehr, sehr interessant. Aber ja, jetzt ist quasi so das erste Sieb ist durch quasi. Und jetzt die Top 8, und das ist auf jeden Fall, glaube ich, eine gute Mischung zwischen viele Spiele, aber auch qualitative Spiele. Natürlich das qualitativste Spiel sollte dann die Super Bowl sein, aber da gibt es dann halt nur noch eins zum Anschauen. Deshalb jetzt die Divisional Round ist vielleicht eben so das Beste von beiden Welten.
Und deswegen wollen wir über dieses Wochenende, das uns bevorsteht, auch sprechen. Und wir werden das nicht mit Ultra Deep Dives tun, sondern einfach mal versuchen, auch vielleicht neuere Hörerinnen und Hörer auf vielleicht ein Matchup oder eine Storyline aufmerksam zu machen, die allein schon lohnenswert genug ist, um dann da auch die Partie zu verfolgen. Und da möchte ich von dir wissen, was ist bei Texans Chiefs diese eine Sache, wegen der du einschalten wirst, wegen der du die Partie dir zu Gemüte führst?
Voll, also als ich recherchiert habe, by the way, also ich habe noch eine kurze Frage für dich, vielleicht weißt du das. Weißt du, was FPI Projection heißt? Das ist eine Prozentangabe, wo Kansas City 62% quasi Favorit ist. Also ich denke mal, dass es einfach die Win Projection ist, aber vielleicht Fantasy Projected irgendwas. Aber auf jeden
Fall. Ich bilde mir ein, dass es dieser Football Power Index ist. Ich glaube, das ist, wenn Spiele quasi und Ereignisse, wie heißt es richtig, durchgerechnet werden und simuliert werden, das ist das richtige Wort. Mhm. Und man dann am Ende schaut, bei wie vielen tausend Simulationen und verschiedenen Ausgangssituationen diese Mannschaft dann die Oberhand behält. Ich glaube, das ist es.
Okay, also was ich aber eigentlich damit sagen wollte, ist, dass aus den vier Spielen es noch zwei andere Matchups gibt, wo der Favorit klarer ist. Das sind die Eagles gegen die Rams und die Commanders und Lions. Das heißt, das ist das zweitausgeglichenste Spiel laut dieser Simulation. Und wie ich mir das erkläre oder was mein Matchup ist, wo ich mir denke, wo die Texans quasi ihr Heu machen können, wie die Amerikaner so schön sagen, ist D-Line gegen O-Line, also die D-Line der Texans gegen die O-Line der Chiefs. In der D-Line der Texans sind Danielle Hunter und Anderson Jr. Letzte Woche hatten beide über 25% Win-Rate in ihren Pass-Rushes. Und Danielle Hunter hat die NFL mit 26% geleadet in der Regular Season. Das heißt, jeden vierten Rush, den der macht, gewinnt er. Deshalb, ich glaube, wenn die D-Line einen guten Tag haben kann von den Texans gegen eine angeschlagene O-Line, ich glaube, der Guard fehlt, Jawan Taylor, Tackle von den Chiefs. Der fehlt, da weiß man noch nicht, ob er ready sein wird oder nicht. Aber wenn die einen guten Tag haben können, dann kann das natürlich ein langer Tag sein für Mahomes. Man weiß auf der Seite von den Chiefs, man braucht Mahomes einfach, um das Spiel zu gewinnen. Und es hat geklappt übers Jahr. Aber ja, ich glaube, das ist quasi die Chance, die die Texans haben, um hier die Chiefs zu fordern oder einfach zu schlagen.
Ich kann mir noch nicht vorstellen, dass es das Ende der Fahnenstange ist bei den Chiefs und hoffe ehrlicherweise auch, dass da noch ein Duell mit Ravens oder Bills wartet. Mit beiden gab es ja schon in den Playoffs der letzten Jahre unfassbare Auseinandersetzungen, aber für mich die eine Storyline schlicht und ergreifend, Threepeat. Schaffen es die Chiefs in der dritten aufeinanderfolgenden Postseason auch das Maß der Dinge zu sein und NFL-Geschichte zu schreiben, wenn man sich vergegenwärtigt, dass in bald 60 Super Bowl-Ausgaben es noch nie ein Team gab, das dreimal in Serie den Titel gewinnen konnte, dann zeigt das schon, wie schwierig das ist. Wenn es so kommen sollte, dann noch viel mehr Hut ab, also ohnehin schon vor Organisation, Coaches, Spielern. Aber es gehören noch mindestens drei Spiele absolviert. Das erste wird gegen die Texans sein. Dann Jaden Daniels gegen Jared Goff, Commanders gegen die Lions. Worauf achtest du bei dieser Partie?
Das ist schwer. Also da die Projected, also dieses Simulationsding hat Detroit mit 73% als Gewinner. Das heißt, sehr, sehr großer Favorit, größter Favorit von den ganzen Spielen jetzt, von den vier Spielen. Es ist schwer. Also auf der einen Seite hat man natürlich die Lions mit dieser riesigen Offense, also die können den Ball werfen, die können den Ball laufen. Montgomery kommt jetzt, glaube ich, zurück, oder ist geplant, dass er zurückkommt. Die O-Line ist sehr dominant. Also sie können eigentlich alles machen, was sie wollen in der Offense und haben das über die Saison bewiesen. dass sie das auch jedem aufzwingen können, ihr Spiel in der Offense. Deshalb für mich, wie die Commanders eine Chance haben, ist, sie müssen so ein Ganzlinger-Spiel machen. Also so ein Spiel, wo die Lions nicht wirklich ihr Spiel spielen, sondern wo sie sich zwingen lassen, dieses, wir können auch riesige Big Plays machen und wir können auch mit 3 Plays einen 80-Yard-Drive hinlegen, wo dann aber vielleicht eben auch Fehler passieren. Und wie ich mir vorstellen könnte, dass das passiert, ist, auf der einen Seite ist Daniels, hat er bewiesen, dass er sehr, sehr gut gegen den Blitz ist. Und auf der anderen Seite, die Lions hatten jetzt gerade erst, also letztes Regular-Season-Spiel, was sie hatten gegen die Vikings, ihr bestes Spiel auf Defense-Seite, wo sie die Vikings 56% der Plays geblitzt haben. Also sehr, sehr hoch. Höchste Pressure-Rate, die sie hatten in der Saison, aber auch beste Defense-Performance, die sie hatten im Jahr. Und Daniels eben sehr gut gegen den Blitz, 90er QB-Rating gegen den Blitz, was bei den Top-Dingern ist von den Quarterbacks. Habe jetzt vergessen, wie hoch, aber ist auf jeden Fall gut. Deshalb, wenn das so ein emotional Rollercoaster-Game werden kann, dann könnte ich mir vorstellen, dass die Commanders eine Chance haben, aber ich glaube, wenn wir uns ehrlich sind, es wird schwer, weil die Lions einfach so ein stabiles Team haben, aber das ist dieser eine Weg, wo ich sehe, okay, da haben die Commanders eine Chance und wenn sie es irgendwie ins vierte Viertel schaffen, wo sie vielleicht nur 3 Punkte hinten sind oder 7 Punkte hinten sind, dann haben sie am Ende des Tages eine Chance und sehe ich das passieren? Eher nicht, aber das ist meine optimistische Ansichtsweise.
Und allein wie du das jetzt aufgezählt hast und uns auch näher geführt hast, ich habe jetzt schon richtig, richtig Bock auf diese Partie. Das wird ein cooler Ausklang des frühen Samstags beziehungsweise des späten Samstags, des frühen Sonntags europäischer Zeit dann auch werden. Und dieser Sonntag geht dann erst um 21 Uhr wieder weiter mit NFL-Football. Man hat also wie die letzten Jahre schon in den Divisional Playoffs den Sonntagsschedule mit den Championship Games angeglichen. Auch die werden um 21 Uhr um 0.30 Uhr mitteleuropäischer Zeit dann vom Stapel gelassen werden. Und dieser Divisional Sonntag beginnt mit Rams und Eagles um 21 Uhr. Und nachdem die Rams jetzt gerade auch den frischesten Eindruck hinterlassen haben, weil die eben erst gestern bei Monday Night Football im Einsatz waren, prinzipiell Short Week, Hostile Environment, aber die Rams haben schon gezeigt, dass sie auch dort gewinnen können, obwohl, und das muss man dazu sagen, die Rams vor nicht allzu langer Zeit von den Eagles richtig versohlt worden sind. Da gab es eine 20-37 Niederlage aus Sicht der Rams in L.A., und spannend sind dann solche zweiten Aufeinandertreffen immer, weil man dann genau abgleichen kann, was hat denn diese Mannschaft aus dem ersten Aufeinandertreffen gelernt? Was sind dann die Adjustments und was denken die, dass wir adjusted haben, wo wir dachten, dass sie denken, dass wir das adjusted haben? Also dieses Katz- und Maus-Spiel, das bei jedem Divisional Opponent dann tatsächlich auch über eine Saison Platz findet, gibt es jetzt auch in diesem Playoff-Duell. Worauf achtest du bei Rams gegen Eagles?
Das ist für mich, also abgesehen von dem International Matchup, unter Anführungszeichen, was wir haben mit Mailata und Worse, also dem Left Tackle der Eagles gegen ihren Rusher, gegen den Rusher von den Rams. Abgesehen davon ist es für mich mehr so ein Defense-gegen-Defense-Spiel. Beide Offenses, ich meine, die Rams hatten jetzt ein sehr gutes Spiel vergangene Woche als Offense. Aber beide Defenses sind eigentlich die, die sie quasi dahergebracht haben. Egal, ob es die Rams-Defense ist, die die Vikings zu 9 Punkten gehalten haben, oder ob es die Eagles-Defense ist, die erster in Yards Allowed per Play in der ganzen Regular Season waren mit 4,7. Deshalb, ich glaube, es wird quasi eine Partie, die jetzt vielleicht nicht so explosiv ist von den Plays, aber ich glaube, es wird einen Spieler geben, egal ob auf Rams-Seite oder auf Eagles-Seite, in der Offense, der das Spiel für dieses Team carryen muss oder kann. Auf der Seite von den Eagles ist der obvious Pick Saquon Barkley, der das sein könnte für die Eagles. und auf der gegenüberliegenden Seite kann es Puka-Nacur sein. Eine interessante Stat, die ich gefunden habe zu ihm, ist, er hat pro Route, die er läuft, hat er 3,7 Yards gegained. Das heißt, egal ob er den Ball bekommen hat oder nicht, wenn man das alles dividiert, also halt, keine Ahnung, so und so viele Yards hat er und so viele Routen ist er gelaufen, hat er 3,7 Yards pro gelaufener Route. Und Puka Nacur hat in vergangenen Spielen schon gezeigt, dass er auf jeden Fall der Typ sein kann, der 15 Bälle fängt und für 180 Yards geht oder so. Deshalb, also ich glaube, beide Offenses werden jemanden brauchen, auf den sie sich wirklich lehnen können. Aber ja, am Ende des Tages wird es, glaube ich, einfach wichtig sein, Lücken in der Defense zu nutzen. Also wenn es werden nicht viele sein, aber wenn sie mal einen Drive haben, der läuft, dann muss man scoren mit Touchdowns. Und wer das besser macht, glaube ich, der wird am Ende des Tages dann gewinnen.
Und ja, bei uns gibt es keine Sieger der Partien, die wir vorwegnehmen, sondern tatsächlich Leitlinien, um euch eure eigene Meinung zu bilden. Das ist eine etwas andere Herangehensweise und hoffe, dass das auch entsprechend gefällt. Zum Ausklang gibt's MVP-Kandidat Nummer 1 gegen MVP-Kandidat Nummer 2, egal in welcher Reihenfolge man sie hat. Aber ich glaube, wir müssen nicht lange darüber diskutieren, dass Lamar Jackson und Josh Allen in den auf den allermeisten Ballots 1 und 2 in irgendeiner Reihenfolge sein werden. Baltimore gegen Buffalo. Trip in Richtung AFC Championship Game nach potenziell Kansas City. Oder wenn das aber in die Hosen geht, kann man sich sogar ein Heimspiel holen. Warte, das ist tatsächlich richtig, ja, weil Houston wäre Seed Nummer 4, ein Heimspiel im Championship Game. Also es könnte um noch viel mehr als ohnehin schon gehen. Bricht dieses Spiel runter. Was ist die eine Storyline, auf die du dich am meisten freust? Außer, dass es eine unfassbar geile Partie wird. Werden muss.
Ja, muss echt. Also wenn das nicht ein super geiles Spiel wird, ich glaube, dann sind alle enttäuscht. Aber ja, ich glaube, es könnte einfach nicht enger sein, wie die zwei Teams sowohl in der Season waren, als auch generell on the paper ausschauen. Also hier die Projection übrigens 50,3% für Buffalo, also ein 0,3% Favorite.
Cointoss.
Ja, genau. Bessere Orts als in Vegas wahrscheinlich, wenn man am Blackjack-Tisch sitzt oder so. Aber unter der Regular Season hat das auch eine Stat, die zeigt, wie nah aneinander die zwei Teams sind. Bills hatten 30,9 Average Points pro Spiel und die Ravens 30,5. Also auch da nicht mal einen Punkt auseinander. Deshalb ja, es wird einfach Damage Control auf Defense-Seite von beiden Teams sein und dann hoffentlich so ein Spiel, wo man einfach, okay, welche Offense kann einfach mehr scoren. Auf der Seite eben von den Ravens mit der Running Attack, Jackson und Henry und die Bills einfach mit dem Josh Allen, der ein Vierter und Eins laufen kann, aber auch ein Dritter und Ewig werfen kann. Deshalb ja, sehr interessant. Ich glaube, bei solchen Spielen am Ende des Tages ist dann immer, wer hat das komplettere Team. Außer es ist halt ein komplett Shoutout von einem Team, aus welchem Grund auch immer. Aber wenn es eng ist, dann wird wahrscheinlich, so wie vergangene Woche, Mac Collins, der Barfuß-Typ, über den wir schon öfter geredet haben, richtig guten Tackle im Special Team gehabt als Gunner. Und ich glaube, solche Plays werden es dann wahrscheinlich sein, die das eine Team nach vorne rücken oder nicht, egal ob es, weiß ich nicht, vielleicht ein Fumble auf Defense-Seite ist oder eben ein Special Team-Play, ein Return vielleicht, wo man quasi diesen einen Schritt sich separieren kann von den anderen. Ja, die haben auch schon mal gespielt in Woche 4. Da ging es 35-10 aus für Baltimore. Also wenn das so ein Spiel wird, dann wäre ich sehr überrascht. Ich hoffe eher mehr so ein 35-35 Overtime. Aber ja, bin gespannt.
Was für ein cooler Ausklang eines hoffentlich richtig coolen Playoff-Wochenendes. Und was cool wird, ist auch der Inhalt oder sind die Inhalte, die wir für euch in der kommenden Woche geplant haben. Wer sich den Kalendereintrag jetzt schon machen möchte, Achtung, die nächste Folge vom Winter Day Football O'Clock, die erscheint erst am Donnerstag. Heißt, dem heute Mittwoch, der 15. Jänner, es müsst ihr tatsächlich 8 Tage auf Expertisen von Bernhard Zajkowicz warten, aber nicht nur auf seine Expertisen. Dadurch, dass kommende Woche die letzten 4 Teams im Rennen um die Lombardi feststehen, werden wir noch einmal etwas zum Thema der Woche machen, das eigentlich jede Woche Thema der Woche sein müsste. Nämlich die Offense Lines, die bestimmen, wie weit der Weg dann auch tatsächlich geht, zumindest für eine Offensive. Und wir wollen das nicht nur im kleinen Zwiegespräch tun, sondern wir holen uns schlagkräftigste Unterstützung. Einer der besten Offensive Line Coaches in der gesamten European League of Football residiert zufälligerweise in Wien. Wir nutzen das wieder, um im schmucken Winter Day Studio eine kleine Aufzeichnung zu machen. Du wirst kommende Woche bereits wieder Wiener Boden unter den Füßen haben. So eben auch Thomas Tippold, der Offensive Line Coach der Vienna Vikings in der European League of Football. Der wird uns Gesellschaft leisten an dieser Stelle. Ich freue mich unfassbar, von ihm über Offense Line Play lernen zu dürfen. Du kennst ihn gut. Ihr schätzt einander, respektiert einander, mögt einander. Was kann man über Thomas Tippold sagen, um den Userinnen und Usern noch mehr Gusto, noch mehr Lust auf die Folge in einer Woche zu machen?
Also ich schätze ihn auf jeden Fall sehr. Ich hoffe, dass er das natürlich genauso sieht. Aber ja, ich weiß nicht, also mit dem Thomas hatte ich, oder mit dem Tipsy hatte ich eigentlich immer nur gute Erfahrungen, egal ob man Spiele gewonnen hat oder nicht. Aber er war immer ein sehr offener Mensch, mit dem man immer reden konnte und sowohl spaßig als auch ernst. Und dafür habe ich ihn immer schon sehr geschätzt. Ich hätte gern länger mit ihm gespielt. Er hat dann retired und war dann nur noch Coach. Und ich hätte gern mehr Saisonen mit ihm gespielt, aber ich freue mich auf diesem Wege quasi wieder mit ihm ein Team zu sein.
Wenn ihr dazu jetzt schon Fragen habt zum Offense Line Play, was die verschiedenen Rollen der Linemen sind, was ein Pull-Block ist, was ein Zone-Block ist, was Gap-Scheme, egal was, Fragen jederzeit und gerne footballoclock101@gmail.com, die diversen Social-Media-Kanäle @bernhard.psycho auf Instagram, @martinpfanner auf Twitter und Instagram, egal wo euch der Schuh drückt, wir sind für euch da als serviceorientiertes Super Bowl-Bound Medium. Bernhard, immer wieder großes Vergnügen, mit dir über Football sprechen zu dürfen. Heute in einer Woche tatsächlich dann auch in person. Da freue ich mich noch ein klein wenig mehr drauf als auf unsere wöchentlichen Unterhaltungen ohnehin schon. Danke, dass du erneut so lange, so ausführlich Zeit genommen hast, um über American Football zu plaudern.
Hat mich sehr gefreut, wie immer. Und ich freue mich schon aufs nächste Mal. Football.
Football, hold, long.